Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dritter Sonntag, heute Sexual Revolution. Mike hat es ja vorhin schon mal so kurz angedeutet. Das ist ja schon irgendwie ein Thema, was so irgendwie bewegt. Und das kriege ich schon so auch mit in dem einen oder anderen Gespräch, dass die letzten beiden Messages schon irgendwie schon so Gesprächsstoff geliefert haben. Und by the way, ich finde es mega gut, dass es so ist. Und das ist so, es ist so genial, dass die Bibel wirklich keinen unserer Lebensbereiche ausklammert, oder? Es ist doch einfach mega. Und auch so auch den Bereich Sexualität. Und wen könnt ihr besser fragen als den Erfinder überhaupt, auch wenn es um dieses Thema geht. Gott ist der Erfinder von Sexualität. Und ich möchte euch mit reinnehmen in dieses Thema, was um alles in der Welt hat sich Gott bei meinem Körper gedacht. Und ich will zuerst mal so schauen, hey, was sagt denn so die Gesellschaft? Was ist denn so ein Bild oder was sind denn so Weltanschauungen, die wir so in der Gesellschaft finden? Und ich will im zweiten Step dann reinschauen in die Bibel, was sagt Gott dazu? Und Ziel dabei ist immer, wir suchen das echte Leben. Das Leben in Fülle, wie es die Bibel beschreibt. Und wir glauben, dass wir es nur bei Gott finden. Was aber bedeutet Leben in Fülle? Oder erfülltes Leben? Welche Bilder hast du da im Kopf? Und was bedeutet eine erfüllte, gesunde Sexualität? Josua und Mike haben da in den letzten beiden Sonntagen wirklich mega hammergute Messages gemacht. Und die lege ich dir echt ans Herz. Falls du es nicht gesehen haben solltest, gehört haben solltest, nicht dabei warst, schau es dir nochmal an. Was hat sich Gott bei meinem Körper gedacht? Ich weiß nicht, ob du diese Frage dir schon mal gestellt hast. Und das jetzt nicht nur, wenn du auf die Waage stehst und dann beim Blick auf das Gewicht denkst, wieder ein bisschen zu klein heute. Oder ob du diese Frage wirklich in deinem Leben, ob das wirklich was ist, was dich bewegt. Ich bin inzwischen ja schon ein paar Tage älter, aber ich sag mal so im Vergleich zur Ewigkeit noch recht jugendlich. Und wenn ich so zurückschaue in meine Teenagerzeit, da hatte ich ich hatte mit mega starkem Übergewicht zu kämpfen. Und das war für mich echt ein Thema. Es war nicht cool, wenn ich in der Schule war. Sportunterricht war für mich irgendwie so, oh, Sportunterricht, also wenn es nicht sein musste. Also Geräteturnen war Qual für die Geräte und für mich. Schwimmunterricht war für mich immer so ein Thema. Da bin ich gerne irgendwie zu meinen Eltern und habe gesagt, hey, wisst ihr eigentlich, also ich glaube, mir geht es heute irgendwie nicht so gut. Oder ich habe irgendwelche Umwege gesucht, dass ich nicht irgendwie in Schwimmunterricht musste. Weil diese Scham, diese Unzufriedenheit mit meinem Körper, das hat mich einfach blockiert. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was ich erlebe. Vielleicht ist es bei dir ein ganz anderes Thema. Vielleicht ist es bei dir eine Krankheit, eine Behinderung, irgendeine Unverträglichkeit. Aber vielleicht stellst du dir beim Blick in den Spiegel immer wieder diese Frage, Gott, was hast du dir bei meinem Körper gedacht? Was waren deine Gedanken, als du mich geschaffen hast? Ich möchte heute keinen Schwerpunkt auf das Thema Krankheit setzen, sondern auf die Identität. Aber wenn du krank bist, dann kannst du vieles auf deine Situation und dein Leben auch übertragen. Und ich möchte mit euch gerne in dieses erste Weltbild, in diese erste Weltanschauung mit hineingehen. Und diese erste Weltanschauung, die lässt sich wie folgt beschreiben. Ich bin die Wahrheit meiner Seele. Der Körper muss von der Seele beherrscht werden. Ja, das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn du in den Spiegel schaust und sagst, ey, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich jetzt mal oder ich kümmere mich jetzt doch mal irgendwie um dich. Weil eigentlich wäre es ja auch egal, weil auf den Körper kommt es ja gar nicht an, oder? Und diese Weltanschauung, die ist so von Platon geprägt. Das war ein griechischer Philosoph und für ihn hieß, Körper ist irgendwie so ein Gefängnis. Es ist ein Gefängnis, eine Höhle, das die Seele einsperrt. Und das hatte verschiedene Auswirkungen. Zum Beispiel haben manche Menschen einen asketischen Lebensstil entwickelt. Einfach um die Seele von den Bedürfnissen des Körpers zu befreien. Verbunden mit der Aussage, alles was Begierde, alles was Lust ist, ist per se böse und muss unbedingt unterdrückt werden. In den letzten beiden Sonntagen, da haben wir gesehen, dass die Bibel das nicht so sieht. Die Bibel ist für Sex. in einem gesunden und guten Rahmen der Ehe. Eine andere Sicht auf diese Weltanschauung, die komplette Trennung zwischen Seele und Leib. Und jetzt denkst du vielleicht, Körper, Leib, ist das nicht irgendwo das Gleiche? Im Vergleich zum Körper ist der Leib ein lebendiger Körper mit der Fähigkeit zu fühlen, zu denken, zu sprechen, auch Körpersprache zu hören, zu interagieren. Das heißt, das zu trennen würde heißen, ich mache eine Loslösung zwischen meinem Denken und meinem Körper. In Bezug auf Sex könnte das zum Beispiel heißen, es wird abgekoppelt von der Identität. So mit der Aussage, hier spielt doch gar keine Rolle, mit wem ich Sex habe. Es geht doch nur um den Kick. By the way, eine zutiefst egoistische Sichtweise, die den anderen einfach nur benutzt, den anderen einfach nur als Konsumgut sieht. Oder eine Auswirkung, die Vergänglichkeit des Körpers wird überbetont. Der Körper ist doch eh vergänglich. Dann spielt es doch gar keine Rolle, was ich mit meinem Körper mache. Ob ich viel schlafe, wenig schlafe, was ich esse, wie viel ich esse, was ich trinke, was ich nicht trinke. Völlig egal. Ich kann meinen Körper doch vernachlässigen. Ist doch eh vergänglich. All das sieht die Bibel nicht so. Eine zweite Weltanschauung, die sich entwickelt hat, die könnte man so mit Körperkult beschreiben. Und vielleicht ist das so eine Anschauung oder so eine Perspektive, die vielleicht so in unsere Zeit am ehesten verbreitet ist. Und irgendwie, wir wollen doch alle gut aussehen, oder? Oder? Wollt ihr gut aussehen, gesund sein? Also die meisten nicken, okay, ich nehme das jetzt mal als Zustimmung. Und das ist entweder tatsächlich so, dass du von Natur aus gut aussiehst, oder du musst eben nachhelfen. Du musst einfach sagen, okay, ich muss ja was tun, weil von nichts kommt nichts. Also dann mal schauen, ob ich da nicht nachhelfen kann. Und ich habe in dieser Message mir mal überlegt, okay, wie sieht es denn in den Fitnessstudios aus? Für mich war es echt eine Frage. Gehen die meisten Menschen tatsächlich in ein Fitnessstudio, um gesund zu sein und etwas für ihre Gesundheit zu tun, oder hat das andere Gründe? Und ich war echt überrascht. Da stand 80% der Menschen, der Mitglieder im Fitnessstudio, die gehen aus gesundheitlichen Gründen dahin. Da dachte ich, wow, das fand ich cool. Ich weiß nicht, was die anderen 20% gesagt haben, aber auch die 80% habe ich mal so für mich so ein bisschen, habe ich so ein Fragezeichen dahinter gemacht, weil ich gesagt habe, hey, jetzt mal abgesehen davon, wie Statistiken zustande kommen, wissen wir alle, Statistiken sehen so gut aus wie der sie gemacht hat. Aber ob da wirklich jemand ehrlich gesagt hätte, naja, also klar, ich mache schon wegen der Gesundheit, aber so mein Spiegelbild ist mir schon auch wichtig. Entweder für mich oder eben für andere. Aber mal abgesehen davon, dass Fitnessstudios ja eigentlich auch eine gute Sache sind, wie viel wirklich ungesunde Verhaltensweisen resultieren daraus? Irgendwelche akribischen Diäten, von denen es wie Sand am Meer gibt? Plastische Chirurgie, Schönheitschirurgie, unrealistische Körperideale, die wir unbedingt erreichen wollen mit viel Kraft, Energie, vielleicht auch Geld. Das ist alles per se nicht schlecht. Die Frage ist aber, was steckt dahinter? Wenn ich meinen Wert über das Aussehen meines Körpers definiere, dann ist es programmiert, dass ich irgendwann mit 40, 50, 60, 70, dass das irgendwann crasht. Weil eben dieses Forever young, I want to be, ihr wisst, das passt halt auf unseren Körper, trifft halt da leider nicht zu. Weil auch wenn ich noch so viel trainiere, auch wenn ich noch mich so gesund ernähre, mein Spiegelbild wird sich verändern. Das ist einfach ein Fakt. Und Auswirkungen von dieser Weltanschauung können zum Beispiel sein, dass du dein Aussehen vergleichst. Ständig und überall. Du siehst Menschen, du siehst tolle Bilder auf Social Media, Fernsehen, Kino, wo auch immer. Du vergleichst dich. Du machst dich abhängig von der Meinung anderer. Du entwickelst Minderwert. Vielleicht ein ungesundes Essverhalten. Vielleicht so eine ständige Unzufriedenheit, weil es gibt ja immer jemand, der irgendwie besser aussieht. Wobei die Frage ist, woran du das festmachst. Und das, weil es nur um diese äußere Schale geht. Bei dieser Weltanschauung, da macht man aus dem Körper einen Götzen. Eine Frage, die bleibt, ist, was ist deine Identität? Wir haben von Gott einen Körper geschenkt bekommen, der ein unglaubliches Meisterwerk ist. Ja, und auch dann, wenn du irgendwo mit Einschränkungen lebst, wenn du vielleicht auch mit einer Krankheit lebst. Die Frage ist, was sehe ich? Das, was alles funktioniert? Oder fokussiere ich mich auf die Einschränkung? Und in der Vorbereitung auf die Message ging mir Nik Vujicic, ich glaube der Name, ich hoffe, der wird so ausgesprochen, durch den Kopf. Er wurde ohne Arme und Beine geboren. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Und ich weiß aber nicht, wie oft er sich oder Gott gefragt hat, hey, was hast du dir bei mir gedacht? Ein Zitat von ihm lautet, oft fragen die Leute, wie ich es schaffe, glücklich zu sein, obwohl ich keine Arme und Beine habe. Die schnelle Antwort ist, dass ich eine Wahl habe. Ich kann wütend darüber sein, keine Gliedmaßen zu haben, oder ich kann dankbar sein, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich habe mich für Dankbarkeit entschieden. Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Und ich möchte mit euch jetzt in 4 Punkte reingehen, was die Bibel über unseren Körper sagt. Punkt 1. Mein Körper bezeugt Gott. Gott hat dir einen Körper gegeben, weil dein Körper bezeugt ihn als Schöpfer. Du bist ein Ebenbild Gottes. Ging dir das heute Morgen durch den Kopf, als du in den Spiegel geschaut hast? Ich bin ein Ebenbild Gottes. Gott hat dich nach seiner Vorstellung geschaffen. Im Psalm 139, da steht, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Und interessant ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat, nachdem er das ganze Tierreich geschaffen hatte. Der Mensch ist eine separate Schöpfung, ohne Verbindung zum Tierreich. Das heißt, Gedanken, die so eine evolutionäre Entwicklung des Menschen betreffen, schließt das aus. In 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Du bist ein besonderer Gedanke Gottes mit einem Körper, der Unglaubliches leistet. Und ich habe euch mal so ein paar Facts mitgebracht. Schaut mal euren kleinen Finger an. Also schaut mal so euren kleinen Finger. Jeder von euch müsste mindestens einen dabei haben. Schaut mal da drauf. Und wenn ihr euch den kleinen Finger anschaut, auf einem Quadratzentimeter Haut, das könnte ungefähr so ein Quadratzentimeter sein, die Fingerspitze, da hast du 6 Millionen Zellen und 5000 Sinneskörper, die es dir ermöglichen, etwas zu ertasten. Ich sag's nochmal, 6 Millionen Zellen und 5000 Sinneskörper, die dir ermöglichen, etwas zu ertasten. Auf einem Quadratzentimeter Haut. Dein Körper besteht aus etwa 100 Billionen Zellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Zahl gesehen habt, 100 Billionen, aber das sind viele Nullen. Von denen jede Zelle aus etwa 10.000 Mal so vielen Molekülen besteht, wie die Milchstraße Sterne hat. Oder mit deiner Nase kannst du mehr als 10.000 Gerüche unterscheiden. Also die guten und auch die anderen. Und es gäbe noch viel mehr, was ich euch da hätte mitbringen können. Aber das alles und noch viel mehr steckt in deinem Körper und es bezeugt Gott als Schöpfer. In 1. Mose 2, da steht, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Der Körper wurde aus Erde geschaffen, also aus leblosem Material. Und dann blies Gott den Lebensatem in den Mensch hinein. Erst das Einhauchen von Gottes Atem machte Adam zu einem lebendigen Wesen, zu einer lebendigen Seele. Und schon hier ganz am Anfang der Bibel, da lesen wir, dass es eine untrennbare Einheit von Leib und Seele gibt. Und so ist das auch beim Sex. Die Gesellschaft sagt, dass Sex etwas rein Körperliches ist. Die Bibel lehnt das klar ab. Paulus schreibt im Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? Und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist. Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht, und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Leib und Seele sind eine untrennbare Einheit. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, dass wenn es deiner Seele nicht gut geht Und ich selber bin da einfach noch massiv am Lernen, überhaupt mal festzustellen, ob es meiner Seele gut geht. Ob meine Seele gerade schreit. Aber wenn es meiner Seele nicht gut geht, dann merke ich, oder ich sie nicht ernst nehme, dann merke ich, dass das irgendwann sich auswirkt auf meinen Körper. Ich werde unruhig. Ich schlafe schlechter. Ich fühle mich gestresst, ich fühle mich getrieben. Ich bin irgendwie mies drauf, was nicht nur für mich schlecht ist. Mein Umfeld leidet da genauso drunter. Und genauso ist es in Bezug auf meinen Körper. Wenn ich keinen Sport mache, wenn ich mich nicht draußen bewege, wenn ich meinen Körper vernachlässige, dann hat das einen Impact auch auf meine Seele. Zweitens, mein Körper ist geschaffen, um Gott die Ehre zu geben. Im 1. Korintherbrief, da heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Der Tempel ist ein Ort, um auf Gott hinzuweisen. Und Paulus sagt hier, mein Körper ist ein Wohnort des Heiligen Geistes. Was heißt das? Das heißt, ich habe Verantwortung, mit meinem Körper so umzugehen, dass es Gott Ehre macht. Das gehört zu meiner Aufgabe. Das, was ich tun kann, damit es dem Körper, den Gott mir geschenkt hat, gut geht. Ausreichend Schlaf. Maßvolles Essen. Bewegung. Aktiv zu sein. Wozu? Damit Gott verherrlicht wird, dem ich und mein Körper gehöre. Und hier sehen wir die Antwort der Bibel auf diese Weltanschauung, wo es um das Thema Körperkult ging. Wenn ich meinen Wert aus meinem Spiegelbild oder mir selbst hole, dann wird mich das früher oder später kaputt machen. Das kann einfach nicht funktionieren. Wenn ich zum Kreuz gehe und auf den Preis schaue, den Jesus für dich und mich mit seinem Blut bezahlt hat, dann darf ich erkennen, wie wertvoll ich in seinen Augen bin. Weil das ist meine Identität, jetzt und hier und in Ewigkeit. Gott hat dir denn deinen Körper gegeben, um ihn zu worshipen. Drittens, mein Körper ist ein Auftrag von Gott an mich. Mein Körper ist nicht mehr oder weniger als ein Auftrag Gottes an mich. Gott vertraut uns ganz viel an. Und wenn wir darüber nachdenken, dann denken wir oft an Besitz, dann denken wir oft an Finanzen, was uns Gott alles anvertraut. Aber genauso vertraut dir und mir Gott unseren Körper an. Und vielleicht ist dir gerade nicht klar, irgendwie, was es heißt, was deine Aufgabe, wo darin deine Aufgabe konkret besteht. In 1. Mose 2, 15, da heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Zu bearbeiten und zu bewahren geht nicht, wenn man nur eine Seele hat. Zum Bearbeiten braucht es deinen Körper, den Gott dir geschenkt hat, den Gott dir gegeben hat. Und vielleicht sagst du, hey, ja, okay. Vielleicht ist es eine Möglichkeit zu sagen, hey, ja, mir ist es noch nicht klar, aber du kannst Gott fragen und sagen, hey, was ist diese Aufgabe? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du mich in dieser Aufgabe, wo siehst du mich in dieser Aufgabe? Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, hier in dieser Church mitzuarbeiten. Auch mit deiner Kraft, auch mit dem, was du wo du deinen Körper geschenkt bekommen hast, zu sagen, ja, ich kann mich einbringen. Und ich komme zum vierten Punkt. Mein Körper lehrt mich Vergänglichkeit. Wer von euch ist dieses Jahr noch mit dem Zelt unterwegs? So, im Urlaub, im Sommer jetzt. 1, 2, 3, 4, oh doch, schon ein paar. Zelten ist doch irgendwie auch cool. Aber Zelten ist ja auch irgendwie so, es ist ja kein festes Haus. Gell? Es ist ja schon, ich weiß nicht, wo ihr dann hinfahrt. Und wenn ihr irgendwo weit in den Süden fahrt, wo es nie regnet, dann ist Zelten auch cool. Wobei es dann wird es auch manchmal ziemlich stickig da drin. Aber ein Zelt ist halt irgendwie, ja, es ist halt einfach ein Zelt. Es ist keine feste Behausung. Und da schreibt Paulus darüber in 2. Korinther, das wissen wir, unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Dein Körper gleicht so einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und vielleicht bist du jetzt jung und sagst, naja, komm, eines Tages. Eines Tages, das kann ja noch ewig weit sein. Also was juckt's mich? Aber wisst ihr, wie ich schon sagte, in meinem jugendlichen Alter habe ich so Menschen auch vor meinem Auge, auch direkt in meinem persönlichen und privaten Umfeld, wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, da ist das mit dem eines Tages gar nicht so weit weg. Und ich stelle fest, hey, es wird echt für den einen oder anderen echt schwer, das zu akzeptieren. Zu merken, ja, mein Körper ist einfach eben nicht forever young. Mein Körper ist vergänglich. Irgendwann ist die Kraft weg. Irgendwann kommen Schmerzen. Und wenn ich dann nicht meine Identität als Kind Gottes kenne, dann kann das echt eine richtig heavy Lektion werden. Es wird erzählt, dass ein bekannter Rabbi einmal Besuch bekam. Es war ein Mann auf der Reise und der wusste, okay, da wohnt ein ganz bekannter Rabbi. Und er ist zu dem Haus des Rabbis gekommen, hat dann angeklopft und man hat ihm aufgemacht. Und er ist dann die Treppe rauf in das Zimmer des Rabbis und hat die Tür aufgemacht. Und das Erste, was er gesehen hat, war, da stand ein Bett, da stand ein Tisch und ein Stuhl. Mehr nicht. Da lag auch nichts großartig rum. Da war einfach so gut wie nichts drin. Und der Mann hat gestutzt und hat dann irgendwann gesagt, hey, ich verstehe nicht so ganz. Also du wohnst doch hier, oder? Also dann müsste es doch irgendwie ein bisschen anders aussehen. Und der Rabbi meinte, hey, mit wie vielen Sachen bist du unterwegs auf deiner Reise? Hat er so seinen Rucksack angeguckt und hat gesagt, naja, okay, ja, das Nötigste halt, was ich so brauche. Und der Rabbi antwortet ihm, genauso wie du bin auch ich nur auf der Durchreise. Das ist zwar hier mein Wohnort, aber ich reise auch nur durch. Ich bin nur hier in einer Zwischenzeit. Hast du diese Ewigkeitsperspektive? In Johannes 3,16, da heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus kam als Opfer für dich und mich. Er ging ans Kreuz, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Der Schuldschein, alles, was dich limitiert, alles, was dich von Gott getrennt hat, hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns mit dem Vater versöhnt. Was heißt versöhnt? Gott lädt dich und mich ein, diese Sohnschaft, diese Tochterschaft anzunehmen. Das heißt, mich jeden Tag, in jedem Moment, in jeder Stunde, mich in Gottes Gegenwart zu stellen und mir bewusst zu machen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist meine Identität. In 2. Korinther 5, da heißt es, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Ich habe uns hier ein Bild mitgebracht. Und stellt euch mal vor, so dein Leben wäre so wie diese Dose. Also genau. Und wenn du dein Leben, wenn du deine Identität davon abhängig machst, von dem Applaus anderer, von der Anerkennung anderer Menschen, dann musst du immer mehr tun. Du musst immer mehr geben. Du musst immer mehr investieren. Immer schöner, immer perfekter, immer mehr geben. Irgendwann bist du leer. Was passiert, wenn dann auf dein Leben Druck kommt? Ich Ich probiere es jetzt mal. Wenn du deine Identität von der Anerkennung, vom Applaus anderer Menschen abhängig machst, dann wird irgendwann das einfach zusammenbrechen. Wenn du dein Leben von Gottes Liebe, von seinem Geist, von seiner Kraft, von ihm selbst füllen lässt, immer wieder. Wenn dann Druck auf dein Leben kommt, ich versuch's mal, dann hält es stand. Lass dich von Gottes Liebe füllen, lass dich von deiner Kindschaft, von deiner Sohnschaft, von deiner Tochterschaft. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn wir zu Christus gehören, das heißt, wenn ich Jesus in meinem Leben eingeladen habe, dann ist er der Chef über alle meine Lebensbereiche. Dann sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. In Gottes Augen bist du so wertvoll, so geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingibt, um dich zurückzuerobern. Nichts, kein Applaus, keine Buhrufe der Welt können irgendwas daran ändern. Jetzt am 22. Juni werden wir eine Taufe haben am Rangendinger See, wo das auch wieder zum Ausdruck kommt. Die Taufe ist ein Bild für das, was Jesus getan hat und was in uns passiert. Wenn sich jemand taufen lässt, dann drückt er damit aus: Mein altes Ich wird beerdigt und ich stehe auf. Als neue Kreatur, als neue Schöpfung, eine neue Identität, das Alte ist vergangen. Und ich möchte meine Message gerne mit den Worten von David schließen aus dem Psalm 139. Und wenn du möchtest, dann schließ deine Augen und bet einfach diese Verse mit. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.